unserer Freundin aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden auf unerschütterlichen Grundlagen steht.
Und wir werden nicht ruhen und wir werden nicht
rasten,
bis ganz Deutschland wieder vereint ist.
Wir erleben tief bewegt, dass sich die Berliner Mauer endlich für alle unsere Landsleute öffnet.
Wahnsinnig, kann ich dazu sagen, ja?
Wahnsinnig, und eine Begrüßung ist das. Also, wir sind, also, kann man die beschreiben?
Als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe von Ines Godatzka im Auftrag des Landesheimatbunds Sachsen-Anhalt. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dort, wo früher Stacheldraht und Wachtürme die Freiheit der Menschen beschnitten, verläuft heute das grüne Band. Es ist Erinnerungsort und nationales Naturmonument gleichermaßen, und erstreckt sich allein zwischen den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt über 343 Kilometer. Wer hier mit den Menschen ins Gespräch kommt, muss auch 4 Jahrzehnte nach dem Ende der DDR nicht lange suchen, bis er auf Spuren der Teilung stößt. Die Journalistin Ines Godatzka hat die DDR als Kind und Jugendliche noch erlebt. Seit vielen Jahren befasst sie sich mit der deutschen Teilung. Sie hat ja auch mein Leben in der DDR geprägt, sagt sie. Die persönliche Nähe zum Thema sieht sie als Vorteil. So bekommt sie einen leichteren Zugang zu den Menschen. Für diesen Podcast hat sie mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus Ost und West gesprochen, über deren Leben an und mit dieser früheren Grenze. Und über eine Grenze, die oft bis heute nachwirkt. Bei ihren Recherchen ist Ines Godatzka in vielen ehemaligen Grenzgemeinden unterwegs gewesen. Erste Ergebnisse sind zu einem Buch geworden, das 2023 erschienen ist. Im Lauf der Zeit entstand zwischen der Autorin und ihren Gesprächspartnern eine emotionale Verbindung, die zu offenen und sehr authentischen Schilderungen beitrug. Und zu der Idee, mit dem so entstandenen, umfangreichen Tonmaterial diese Podcast-Reihe zu starten. Heute Jean-Jacques Leingang, geboren 1954 im Elsass. Der Franzose war zwischen 1979 und 1984 als Gendarme der französischen Militärmission in Berlin und Helmstedt tätig. Als Dolmetscher war er überall dort gefragt, wo es im Alltag der Alliierten Verständigungsprobleme gab.
Was haben Sie gedacht, als Sie das allererste Mal diesen eisernen Vorhang gesehen haben?
Also das war ja ein ganz komisches Gefühl. Wir sind so um 1:30 Uhr nachts am Checkpoint in Helmstedt angekommen. Und das Bild, das habe ich heute noch im Kopf. Das war beleuchtet, also Wahnsinn. Windtannenbaum.
Bevor Jean-Jacques Leingang den eisernen Vorhang zum ersten Mal sah, hatten Grenzen kaum eine Rolle in seinem Leben gespielt.
Ich stamme aus dem Elsass. Die Grenze mit Deutschland ist kein Begriff. Das war ja die Sprache, da stimmt ja alles. Aber dort war es, auf was habe ich mich eingelassen?
Entsprechend tief saß der Schock, als er seine ersten Erfahrungen im neuen Einsatzgebiet auf dem sogenannten Korridor am Grenzübergang Helmstedt, dem Checkpoint Alpha, machte. Dort befand man sich zu jener Zeit an einem strategisch wichtigen Punkt. Die Autobahn 2 war zugleich Transitstrecke der Westalliierten. Sie führte vom britischen Besatzungssektor im heutigen Niedersachsen durch die DDR nach West-Berlin. Wer sie nutzte, wurde von den Alliierten streng kontrolliert. Reisende, aber auch Militärangehörige und Zivilangestellte sollten sicher durch die sowjetische Zone geleitet werden.
Also es hat ihnen durchaus Angst gemacht.
Also unsicher. Also. Und dann ein paar Minuten später an der russischen Kontrolle, da musste man aussteigen. Da ist einer, der bewacht das Auto, dass da niemand einsteigt. Aussteigen ist keine Gefahr, das ist nur fürs Einsteigen. Mhm. Und dann waren wir da in so einem Büro, da war ein winziger Schlitz am Schalter. Und da musste ich meinen Passierschein durchgeben und der russische Offizier hat dann abgestempelt. Mhm. Aber nicht gleich, das dauert. Mhm. Und man darf sich da nicht die Vorschriften, wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es eine halbe Stunde.
Ja.
Und dann hat man den Zettel wieder gegeben, die Schranke geöffnet und dann kann man weiterfahren. Mhm. Mit einem Aktenregister, Vorschriften auf der Autobahn, wenn eine Panne, Unfall und wie man sich da verhalten muss.
Bevor Jean-Jacques Leingang 1979 für 5 Jahre nach Deutschland kam, hatte er im Elsass seinen Wehrdienst und eine Ausbildung zum Dolmetscher absolviert. Zum Einsatz kam er dann aber als Angehöriger der Gendarmerie, also der französischen Polizei. Sein Einsatzgebiet waren Helmstedt und West-Berlin, damals 2 neuralgische Punkte im Weltgeschehen, von dem Leingang, wie er selbst sagt, wenig wusste. In seinem kleinen Heimatort, ganz in der Nähe der französisch-deutschen Grenze, war Berlin weit weg. Doch die Entscheidung für den Einsatz bei den Alliierten wurde dem damals 25-Jährigen finanziell versüßt.
Frankreich hat ja in verschiedenen Ländern Streitkräfte im Ausland. Aber im Vergleich zu den Amerikanern und den Engländern, wir haben keine Militärpolizei. Also wird diese Aufgabe von der Gendarmerie übernommen. Ja, wir haben da einen Telex an der Dienststelle. In Berlin sind 2 Posten frei als Dolmetscher. Na ja, habe ich gesagt, was ist Berlin? Und da bin ich zu meinem Ex-Dienststellenleiter und habe gesagt, was ist Berlin? Hat er die Schublade aufgemacht, hat seine Besoldungsstreife, der letzte von Berlin, rausgeholt und einer von Freiburg. Hat er gesagt, siehst du den Unterschied unten rechts? Das ist Berlin.
Ah. Es gab mehr Geld.
Es war ein ganz anderen Status, also wie in Frankreich. Ich verdiente fast das Doppelte, was ein Kollege, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, in Frankreich verdiente.
Der Einsatz in Berlin beinhaltete aber auch, dass Sie quasi auch regelmäßig in Helmstedt eingesetzt waren, ne?
Das ist der Vertrag. Also ich wurde dann nach Reinickendorf versetzt, die erste Dienststelle als Dolmetscher. Mehr Deutsch als Englisch, denn Englisch sprachen ja viele. Und da war so ein jährlicher Dienstplan. Da hat mein Dienststellenleiter gesagt, ja, und du musst in den 5 Jahren 2 oder 3 Mal nach Helmstedt als Dolmetscher. Denn der Dienststellenleiter, der dort versandt wird, die sprechen kein Deutsch. Also. Und in Helmstedt, was waren unsere Kontakte? Polizei, Gemeinde, also die Gemeinde Helmstedt. Und da muss man schon ein bisschen die Sprache und wir hatten ja eine Villa in Helmstedt, da wohnte neben der Villa ein deutsches Ehepaar. Der Mann, da war unser Gärtner, hat die Autos in Reparatur und Wartung alles und die Frau, die hat gekocht und hat Hausfrau, ja.
Sie haben mir mal erzählt, dass Sie Helmstedt nie vergessen haben, weil in der Villa es so für Sie eigentlich ein angenehmer Aufenthalt war. Warum war das eigentlich so? Und beschreiben Sie einfach mal ein bisschen, wie Sie da gelebt haben und was Sie gemacht haben.
Helmstedt, das war Urlaub.
Ja.
Urlaub, also nicht am Atlantik oder in den Bergen, aber Helmstedt.
Und wofür waren Sie in Helmstedt zuständig?
Also in Helmstedt waren wir zuständig für unsere Landsleute, Militär und Zivil mit PKW.
Das heißt, die dort stationiert waren, die französischen?
Nein, sind keine, da waren keine stationär.
Ah, ja.
Das waren nur Kontrollstelle.
Ah, okay.
Kontrollstelle, Dienststellenleiter und wir waren 5 Gendarmen. Und wir machten 3x8, also Schichtdienst. Ja.
Ja.
Muss man einige Nächte am Kontrollpunkt sein, an der Autobahn. Und Frühschicht, Nachmittag.
Ja. Das heißt, Ihre Aufgabe war, an diesem Kontrollpunkt zu stehen Und
da war ein, die drei Mächte, also Englisch, US und die Franzosen.
Ja.
Die Arbeit war die gleiche. Wir kontrollierten unsere französischen Angehörige,
ja.
Der Engländer seine und so weiter.
Ah, also jeder konnte nur seine Soldaten.
Ja, ja, das war aber genau dasselbe.
Ja.
Das System haben sie verdreifacht und in Wannsee war dasselbe Problem. Das war der Bravo-Checkpoint.
Kommen wir gleich noch dazu.
Ja. Ja. Und wenn da jetzt sich jemand nach Helmstedt begeht, also auf der Autobahn, hat er angerufen, naja, Kennzeichen durchgegeben, Familie, PKW, Nummer. Und wir wussten, dass die so ungefähr 2 Stunden brauchten bis Helmstedt.
Das heißt, diese Kontrollen dienten eigentlich zum einen dazu, dieses Vier-Mächte-Abkommen zu erfüllen.
Ja.
Ja. Aber ja, offenbar auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben mal erklärt, dass man quasi angerufen hat in Helmstedt, von Helmstedt aus, und hat gesagt, einer ist jetzt losgefahren. Und wenn der nicht angekommen ist nach 2 Stunden, dann war irgendwas schiefgelaufen.
Dann kam der,
erklären Sie das mal noch ein bisschen genauer.
Also der Verkehr ist ja gegenseitig. Ja?
Ja.
Die Franzosen, die nach Berlin wollten, die mussten in Helmstedt anhalten.
Ja.
Haben einen Passierschein für das Fahrzeug. Und haben wir denen erklärt, wo es lang geht. Einmal rechts, einmal links. Und in Marienborn russische Kontrolle. Das Auto hält an der Schranke. Wenn der Russe die Schranke öffnet, bis an den Posten fahren. Und nur der Fahrer steigt aus.
Das heißt, das haben Sie denen vorher alles erklärt, ja, damit die sich nicht falsch verhalten?
Wir haben da so einen Stoßakten.
Ja.
Und da waren alle Anweisungen, auch wenn da ein Problem ist mit den Deutschen, mit der WOPO, dann habe ich gesagt, wir kennen die gar nicht. Die halten uns an, okay, dann halte ich an. Und wenn es dann zu bunt wird, in dem Akte-Ding war ein Plakat, ich möchte den zuständigen russischen Offizier sprechen. Das habe ich dem unter die Nase gehalten und dann habe ich gesagt, und wenn es noch lange dauert, gibt es Ärger.
Die ostdeutschen Volkspolizisten durften die Alliierten ja auch nicht kontrollieren.
Kein, nicht ins Auto, nur an der Scheibe. Mhm. Haben wir denen klar gemacht, wer ich bin. Und die haben uns ein bisschen schikaniert, aber es war, wie soll ich sagen, normal. Also für die war es normal, für uns nicht. Mhm. Ich bin ja damals mit meinem BMW durch den Korridor gerast.
Ja.
Geschwindigkeitsbegrenzung kannte ich nicht. Und ab und zu haben die mich gestoppt.
Ja.
Der Westdeutsche musste zahlen.
Ja.
Wir, die konnten uns nicht verwarnen. Aber musste manchmal 10 Minuten, eine Viertelstunde, war ich blockiert. Und dann, als es zu bunt wurde, habe ich dem das Plakat unter die Nase und wie geht's weiter? Jetzt muss der russische Offizier kommen, dann gibt's Ärger. Und die hatten da ein bisschen, bisschen Schiss von den Russen.
Man muss das mal noch so ein bisschen beschreiben, weil das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man die A2 von Helmstedt nach Berlin fährt.
Ja.
Das ist ja heute auch, geht ja alles auch viel schneller als damals,
ja.
Aber es war ja eine der wenigen Möglichkeiten.
Für die Alliierten
war
es die einzigste Möglichkeit, nach Berlin zu kommen.
Genau, und deshalb war es ja so eine wichtige Strecke. Ja.
Strategisch und bei der Blockade haben sie Flugzeuge eingesetzt.
Ja, ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mir es nochmal auf der Karte angeguckt, gab es also die Strecke auf der Autobahn, auf der der zivile Verkehr lief.
Ja, das war gemischt, ja.
Und aber es gab eben so ein, Sie nennen das, glaube ich, Korridor, eine parallele Strecke. Das müssen Sie mal ein bisschen erklären.
Also Helmstedt war der normale Autobahnverlauf vom Westen Richtung DDR und Berlin. Aber wir hatten in Helmstedt am Alpha-Checkpoint eine kleine Parallelautobahn, die uns zu dem Russen führte in Marienborn. Ah. Kontrollstelle. Checkpoint Alpha. Und dann in Wannsee.
Moment, ganz kurz. Zwischenfrage. Das hat sie abgeführt von der großen Autobahn nach Marienborn. Und dann wurden sie dort kontrolliert. Ja. Und fuhren sie dann wieder auf die große Autobahn?
Fuhr ich wieder auf die gemischte
Ja.
Und in, kurz vor Wannsee am Bravo-Checkpoint war wieder eine russische Kontrolle. Dann bin ich aus dem Korridor raus. Und musste dann in Wannsee, musste ich hochgehen zum Kollegen, meine Akte wird auch abgeben und alles gut verlaufen. Und was wir damals, da waren sie immer, wollten immer wissen, hast du Militärfahrzeuge gesehen, hast du Nummern aufgeschrieben? Da habe ich gesagt, komm, hör auf. Jeder seinen Job. Ja. Wenn ich auf der Autobahn bin,
kann man nicht noch eine Autonummer notieren.
Wenn da eine Kolonne Panzer auftaucht, naja, die.
Ja, man fragt sich ja auch, wofür wäre denn das Kennzeichen interessant gewesen?
Ja, nur um die Einheit zu identifizieren. Oder,
ah, okay.
Aber das macht die Militärmission. Jeder seinen Job. Also.
Das heißt aber, wenn, um das nochmal auch zu verstehen, die Fahrt von Helmstedt nach Berlin, die ja heute eigentlich völlig problemlos ist, die war zu dieser Zeit eigentlich ein mittelschweres Abenteuer.
Ah ja, es ist nicht so weit. Es sind knapp 180 Kilometer.
Ja.
Und das sind zwei Stellen, Autobahnkreuz, Richtung, also bei Magdeburg. Einmal muss man rechts runter und dann wieder hoch und dann geradeaus. Und ab und zu waren Franzosen, die haben sich verfahren.
Ach Gott, ja.
Naja, die landen dann in Magdeburg oder egal wo, sprechen kein Wort Deutsch.
Was passierte dann?
Die Wopos haben das Fahrzeug blockiert und haben dann die Russen benachrichtigt. Und wir wussten ja, dass da ist verloren oder hat er eine Panne. Und da ist von Berlin aus oder von Helmstedt aus eine Streife, die Strecke abgefahren, bis man die findet. Ja. Aber meistens, die gab keine Komplikationen. Und da hat sich verfahren, naja.
Aber normalerweise durfte man diesen Korridor als Angehöriger der Alliierten nicht verlassen, ne?
Ohne anzuhalten, keine Abweichungen.
Aber wenn man losgefahren ist in Helmstedt, hat man angerufen?
Im Sommer waren es ja manchmal 10, 12, 15 Fahrzeuge, die Zufall, die kamen zum selben Moment an und hat man die einer nach dem anderen in den Korridor reingelassen.
Ja.
Mit einer Aktennummer und jeder hatte die Anweisungen schriftlich im Auto.
Das waren französische Fahrzeuge, französische Militärpolizei?
Militär. Oder Zivilangestellte. Ah. Denn in Berlin waren ja auch Schulen. Und wir hatten da unsere Einkaufszentren, Economa, wo man Lebensmittel kaufen kann. Das waren Zivilangestellte.
Bleiben wir mal noch ganz kurz bei Helmstedt und dann gehen wir zu Berlin. Mhm. Sie haben gesagt, dass in Helmstedt, in dieser kleinen Villa, dass dort auch, ich sag mal, ein ganz normales Leben stattfand und dass dort auch sehr international zuging. Das müssen Sie mir mal ein bisschen erklären.
Ja, also die Villa, die existiert leider nicht mehr. Als ich in Marienborn war, habe ich die Adresse kannte ich noch, aber das sind überall jetzt Blocks, Hochhäuser. Und die Villa damals, die hat die französische Regierung, die Militärregierung von Berlin gemietet. Da waren im Erdgeschoss die Franzosen, im ersten Stock waren amerikanische Offiziere.
Ja.
Und die Engländer, die hatten ja eine kleine Kaserne in Helmstedt, die waren separat.
Das heißt, in dieser Villa haben Sie nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt?
Wir haben dort gegessen, geschlafen, gelebt. Ja. Denn ein Tag war dienstfrei, und da alle 4, 5 Tage. Oh ja, dann, wir hatten ja Fahrzeuge, konnte man egal wohin fahren. Ja. Und In der Villa war täglich ein Gendarm, der konnte nicht weg, da war Telefon, wir hatten Telefon und Funk und da musste da ständig bereit sein zu antworten. Ne?
Ja.
Und dann hatten wir ein Dienstfahrzeug zum Checkpoint. Da ging morgens der Kollege los, hat den von der Nacht ersetzt.
An Checkpoint Alpha.
Am Alpha, ja. Und mittags, nach dem Mittagessen, ist der Kollege dann hochgefahren und hat den an, der morgens schon da war, der kam dann zurück. Es war so Schichtwechsel, ja.
Und wie war das Zusammenleben mit den anderen, mit den Amerikanern und Briten?
Also mit den Amerikanern und Engländern ohne noch gut, das ist also gute Beziehungen.
Sie haben auch zusammen gefeiert?
Ja, also jeder hat da, bei uns war ja der Nationalfeiertag am 14. Juli, die Amerikaner war es Anfangs Juli.
4. Juli.
Und da haben uns gegenseitig eingeladen. Im Oktober haben uns die Russen eingeladen. Und, ja.
Es gab also auch Kontakt zu den Russen?
Ja, also die mehr Kontakt mit den Russen, gar kein Kontakt mit was grau war, also Kresso, Wopo und so weiter.
Kresso, Wopo, das müssen Sie erkurzen.
Kresso, das sind die Grenzsoldaten.
Die DDR-Grenzsoldaten.
Ja, die am Town da, die, ja. die Grenze beobachten und ja. Die Wopos, ja, das ist ja die übliche Polizei, DDR-Polizei. Im Trabi und die anderen Behörden, kein Kontakt.
Also. Und die Russen, wenn Sie sagen, Sie hatten zu den Russen Kontakt, die waren ja vermutlich in Marienborn stationiert.
Ja, die waren in Marienborn.
Und die durften aber zu Ihnen kommen?
Wir hatten ja in Baden-Baden war eine russische Militärmission. Das sind so Abkommen. Die haben da damals die vier Mächte ausgemacht. Da ja, jeder kann und darf beim anderen rumfahren.
Und wenn die Russen also sozusagen auch nach Helmstedt gekommen sind, wie waren diese Kontakte? Also man war sich ja vermutlich mit den Amerikanern und Engländern näher, weil man sich ja auch verstehen konnte.
Die Russen, da waren immer einer oder zwei, die sprachen so ein bisschen gebrochen Deutsch, Englisch kaum, aber gebrochen Deutsch, also das Nötigste. Und die kamen ja. Der Kontakt war nur, wenn da eine Feier oder irgendwas war. Also dienstlich, außer die Kontrollen am Balken, war nichts. Also, ja. Also gut, wir haben mit denen immer, das waren immer so junge Offiziere und die wollten immer da ein bisschen Geld machen und das wussten wir. Und dann haben wir denen immer so bestimmte Zeitschriften, Playboy und so weiter. War
ja, haben Sie denen geschenkt?
Gummis, Kondome, was die ja kaum kann. Und haben ihre Chapkas und Mützen.
Also man hat mit den Russen auch so ein bisschen wie Tauschgeschäfte gemacht?
Genau. Hm. Besonders war das üblich im Zugverkehr.
Ja.
Denn
Das müssen Sie auch erklären, noch, dass es diesen Militärzug gab.
Es gab ja verschiedene Möglichkeiten, nach Berlin zu kommen. Was wir da erwähnt haben, ist die Autobahn, Auto. Aber jeder von den Westmächten hatte noch eine Zugverbindung. Die Engländer, die hatten eine Zugverbindung Berlin-Braunschweig. Die Amis Berlin-Frankfurt, Hauptbahnhof. Und die Franzosen Berlin-Straßburg.
Das waren also Züge, die nur für die Militärangehörigen da waren?
Nur Militärangehörige, Zivilangehörige von der französischen Armee und Verwandte. Ich konnte, meine Eltern, die waren öfters in Berlin. Da sind die nach Straßburg gefahren und der Zug fuhr dreimal in der Woche. Hin und zurück. Wir kümmerten uns um die Papiere, Ausweise und Passierscheine. Ja. Denn im Bahnhof Magdeburg musste nachts der französische Offizier mit dem Köfferchen aussteigen und ins Bahnhof reingehen zum russischen Offizier und dann wurde jeder Passierschein abgestempelt. Das dauert ja auch manchmal. Und während der ganzen Zeit standen zwei Soldaten am Anfang vom Zug und am Ende auf dem Bahnsteig. Und auf der anderen Seite waren auch zwei russische Soldaten, um zu verhindern, dass da jemand
zusteigt.
Während der Zug im Bahnhof steht, dass da jemand einsteigt. Und die beiden, die auf dem Bahnsteig waren, sind wir also in den letzten Waggon gegangen, die Scheibe auf, und hat er den Mantel aufgemacht. Ja, der verkauft nur Gürtel. Dann habe ich gesagt, Gürtel habe ich genug. Dann habe ich gesagt, Tschapka, war schwierig. Dann haben sie Abzeichen verkauft und ja. Hat er 5 oder 10 Mark Trinkgeld.
Ja. Und in diesem Militärzug, war der eigentlich oft voll? Oder?
Der Militärzug, da musste man sich mehrere Tage voraus anmelden. Mhm. Und da war für die Wehrpflichtigen, wenn die Urlaub hatten, dann war ein bisschen, wie gesagt, so erste Klasse für die Zivil- und Frauenkinder. Und waren 2 Schlafwagen im Zug.
Und es durften in den französischen Militärzug also nur französische Staatsbürger?
Oder Alliierte.
Oder Alliierte.
Ich bin einmal mit dem amerikanischen Zug gefahren bis Frankfurt. Und das musste man auch 2 Wochen voraus planen.
Okay, und in diesem Zug waren Sie aber auch eingesetzt, um den Ablauf zu...
In diesem Zug, das war nur, wenn ich in Urlaub ging, war ich Tourist. Also die Militärpolizei von den Amerikanern oder von den Engländern, die hatten den Zug im Griff. Also.
Ach so, also Sie waren nicht im Zug
die
eingesetzt?
Die Gendarmen waren nur im französischen Militärzug.
Ja.
Und wenn wir mit den Engländern bis Braunschweig reisen, sind wir x-beliebiger. Also.
Aber im französischen Militärzug, waren Sie da auch jetzt nur als Passagier oder waren Sie dort auch für die Sicherheit zuständig?
Wir hatten einen Waggon für die Eskorte, da waren der Offizier. Wir hatten unser Abteil mit den 2 Gendarmen und da war noch ein Funkraum.
Das heißt, das war für Sie auch Arbeit?
Ja, das war Dienst. Also 2 Nächte im Zug. Also, und
wenn Sie das so erzählen, das klingt ja so heute aus heutiger Sicht so unwirklich, aber das hört sich für mich auch an wie ein gewaltiger Aufwand, der da betrieben worden ist.
Aufwand im Personal und was das gekostet hat, also für den Senat, Wahnsinn.
Na, auch die Logistik, die dahinter steht.
Die 2 Gendarmen, 2 Nächte im Zug, werde ich besonders besoldet. Also wenn ich zu Hause in meinem Bett schlafe, bekomme ich nichts. Und da bin ich unter anderem im Ausland, von Berlin weg, Spesen und wir hatten ein Bordrestaurant, wir hatten unsere Mahlzeit, unser Frühstück, ohne sich da zu bekümmern. Also war alles organisiert.
Der andere Einsatzpunkt, den Sie ja hatten, neben Helmstedt, war Berlin.
Berlin ist ja der Hauptsitz. Ja.
Ja. Vielleicht können Sie mal ein bisschen erzählen, wo Sie in Berlin genau eingesetzt waren und was da Ihre Aufgaben auch wieder waren.
Also ursprünglich, Helmstedt war ja kein Begriff. Also letzte Nacht bin ich da über die Grenze. Aber was ich dort machen würde, war mir noch unklar. Also die erste Dienststelle, das war das Quartier Fosch in Reinickendorf. Da war der Sitz der Gendarmerie, unser Oberst und die verschiedenen Stufen von den 2 Dienststellen. Und ich war in der Nummer 2 eingesetzt. Und Aufgabe, also Dolmetschen, ja. Und eingreifen bei jedem Zwischenfall, in dem französische Militärs, französische Zivilisten mit Deutschen oder egal mit wem, wenn da ein Vorfall ist. Das kann gewöhnlicher Verkehrsunfall sein. Die Polizei hat dann ein französisches Fahrzeug angehalten, weil der betrunken ist oder ist über Rot, über die Ampel oder stimmt was nicht am Fahrzeug. Oder nachts Schlägereien in Charlottenburg in den Diskotheken mit den Amerikanern. Oder mit
das hat es alles gegeben, ja?
Ah ja, das. Mhm. Aber da waren wir ein bisschen, soll ich sagen, nicht so betroffen, weil ja unsere Wehrpflichtige, die bekamen damals, ich glaube, 200 DM pro Monat,
ja,
hatten freie Fahrt bei der BVG und die konnten da nicht so das Geld hinausschmeißen wie die Amis. Das sind ja Berufssoldaten, die Amerikaner, mhm, und die Engländer. Und wir hatten ja, es waren zwei Regimenter im Quartier Napoleon. Und das waren so knapp 2000 Wehrpflichtige. Die waren da finanziell schon, konnten nicht da so große Sprünge machen, mhm, wie die Amerikaner oder, mhm, die Engländer. Aber ab und zu kam es zu Krawall.
Dann mussten sie einschreiten,
klären. Dann hat die deutsche Polizei uns benachrichtigt und wir sind dann hingefahren. Der deutsche Polizist hat seinen Bericht gemacht und wir haben den Rest dann übernommen. Wenn, ob jetzt der Franzose Täter ist oder geschädigt, auch egal.
Sie haben erzählt, dass die Franzosen in Reinickendorf vorwiegend stationiert waren. Und
also Franzosen,
glaube ich. Ne?
Wir hatten die zwei Bezirke, die den Franzosen damals zugeordnet wurden, war Reinickendorf, Wedding.
Ja.
Und in Reinickendorf, da war schon das Quartier Napoleon, jetzt Julius-Leber-Kaserne, denn es wurde ja von den Deutschen übernommen, 1994. Und Tegel-Flughafen, Quartier Napoleon und dazwischen waren Wohnsiedlungen von den Angehörigen.
Und diese sogenannte Cité Foch?
Die ist nördlich.
Ah, okay.
Cité Foch, da war unser Economa, das ist der Supermarkt.
Das heißt also wie eine kleine Wohnstadt, eine französische, ja?
Eine große. Da war eine Schule, Gymnasium, Schwimmbad und der Sitz der französischen Gendarmerie in Berlin. Ah. Mit unter dem Befehl von, war ein Oberst, der uns da kommandierte.
Ja.
Und im Quartier Napoleon, da war auch so eine, wie die Bereitschaftspolizei, 100 Mann Gendarmen. Und eine Ausbildungskompanie.
Waren Sie denn gerne in Berlin eingesetzt?
Also die 5 Jahre in Berlin, das waren die 5 besten Jahre meiner Dienstzeit, also meiner Karriere.
Aber Sie haben gesagt, in Helmstedt haben Sie auch nie vergessen.
Ja, das Helmstedt, da kam man von dem Berliner Stress raus und kam man runter. Und in Helmstedt war der Job viel lockerer. Ja.
Okay, das heißt, das war ein guter Ausgleich.
Ich hatte dann meinen Wochenplan. Mhm. Ah ja, die Nacht vom Dienstag bin ich am Checkpoint. Dann mache ich einmal früh, einmal Mittag, einmal anwesend in der Villa einen Tag. Und dann war die Woche vorbei.
Mhm.
Und das Telefon klingelte nicht oft, also.
Na, Sie waren ja eigentlich eingesetzt mit sowohl Helmstedt als auch Berlin an einem ganz enorm wichtigen Punkt der Weltgeschichte, wenn man so will,
ja,
zu dieser Zeit.
Wir waren ganz winzige Akteure,
ja,
für den Frieden,
ja,
während des Kalten Krieges. Ja.
War Ihnen das zu dieser Zeit klar, als Sie dort eingesetzt waren, oder sehen Sie das erst aus heutiger Perspektive?
Also damals, im Moment, also die ersten Wochen, Monate in Berlin, hat man gar keine klare Übersicht.
Ja.
Das ist so, ah ja, im Vergleich zu Kollegen in Frankreich, wir hatten da also Tonnen von Vorschriften.
Also es war alles geregelt?
Also eine Bürokratie, also Wahnsinn. Als ich da in Reinickendorf, mussten wir jeden Tag also ab und zu Streife an der Mauer entlang.
Ja.
Und da verändert sich einiges ständig. Die bauen und reißen ab und stellen Betonplatte und mit dem Rohr, damit man keinen Haken da über die Mauer werfen kann. Und
also Sie haben auf den Streifen gesehen, wie der Grenze immer weiter befestigt worden
genau.
ist.
Genau. Und da hat man einen Bericht gemacht. Der Bericht war klar wie, also, nee, 2 Stunden danach kommen dann noch Telefonate. Ja, die haben da gesagt, 10 Meter neue Platten. Da habe ich gesagt, ja, es steht ja auch im Bericht. Und so ein Kleinkram, also alles, jeder Bericht, da ging hoch bis zum General und da war immer einer dabei im System, der ein bisschen doof war. Und dann musste man noch einmal und im Zug auch, das war immer stressig. Die wollten wissen, wie viele Reisende, wie viele Militärs, wie viele Zivil und jeder Zwischenfall wurde vermerkt, also... Wenn jetzt zum Beispiel die Wehrpflichtigen entlassen werden, die sind dann von Berlin, ihre letzte Reise, die haben da zollfrei Alkohol und dann mit denen während der Reise wurden die Flaschen alle beschlagnahmt, damit keine Betrunkenen da in Straßburg aussteigen.
Aber das muss man ja auch erstmal organisieren.
Ah ja, das, wir wussten ja, ja, nächste Woche ist wieder Entlassung, ein Kontingent, die, und die haben dann gekauft. Da habe ich dann gesagt, ich bin kein Zollbeamter. Was ich da gekauft habe, Stereoanlagen oder egal was, ist nur Alkohol. Ja. Tabak könnt ihr auch behalten.
Ja.
Und noch die Flaschen haben wir sichergestellt und am Morgen dann in Straßburg um 6 wieder verteilt.
Ja, und warum haben die denn überhaupt so Dinge gekauft? Konnten die das zollfrei einkaufen?
Wir hatten ja im Ausland ist ja kein Zoll. Also zum Beispiel meine Autoversicherung, das war ja ein Schock, als ich da nach Frankreich zurückkam, die wurde um 33% erhöht.
Und die mussten Sie nicht zahlen, solange Sie in Deutschland eingesetzt
genau.
waren?
Genau. Und die Mehrwertsteuer, wir hatten zollfreies Sprit. Wir gingen also in die Kaserne tanken für 90 Pfennig der Liter.
Okay.
Super. Ja. Und dann hatten wir noch mit Shell und Esso Vereinbarungen, hatten wir 10 Liter Coupons zollfrei.
Das heißt also, das Leben in Berlin war für einen Angehörigen der französischen Militärpolizei durchaus preiswerter.
Als in Frankreich.
Ja.
Und mein Gehalt auch.
Ja.
Wir wurden ja besoldet. Ein Teil wurde nach Frankreich überwiesen aufs Konto. Da musste ich Lohnsteuer zahlen. Und den anderen Teil, was in Berlin, in D-Mark, war steuerfrei. Mhm. Und dann noch zusätzlich für jedes Jahr, wo ich in Berlin diene, habe ich 6 Monate Bonus für die Rente.
Okay.
Also die 5 Jahre in Berlin, die entsprechen 7,5 Jahre in Frankreich.
Das heißt, das war also durchaus auch lukrativ, in diesen Einsatz zu gehen.
Dienstwohnung hatte ich in Frankreich auch, aber in Wedding oder Reinickendorf, das war schon ein höheres Standing. Also ich war 4 Jahre in Wedding. Die haben das Wohnamt, die haben mir 2-mal die Tapeten gewechselt, ohne dass ich was verlangt habe. Ja.
Mhm. Wo haben Sie gewohnt?
Ich habe erstens in Reinickendorf gewohnt und dann zum Schluss wurde ich versetzt nach Wedding. Da war die Dienststelle, die hat sich mehr um Kriminalfälle gekümmert. Reinickendorf war mehr für Verkehrspolizei und Probleme, wenn die Wehrpflichtigen nachts Krawall machen oder Schlägereien.
Der Einsatz war auf der einen Seite ganz oft Routine, aber trotzdem haben Sie sich ja eben an einer Stelle befunden, die damals auch nicht ungefährlich war. Es gab Zwischenfälle. Ein Zwischenfall war zum Beispiel der mit Philipp Mariotti.
Das war im März, 22. März 84, ja, im letzten Jahr.
Sie kannten Philipp Mariotti?
Ich weiß, wer er ist. Ich wusste, was er genau macht. Er wohnte ja nicht in Berlin, er wohnte ja in Potsdam bei der französischen Militärmission. Die durften in der ganzen DDR rumfahren.
Philipp Mariotti war Offizier der französischen Militärmission in Deutschland. Am 22. März 1984 wurde er bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall in Halle an der Saale getötet. Nach dem Ende der DDR stellte sich heraus, es war kein Unfall, sondern eine aus dem Ruder gelaufene Stasi-Aktion.
Der Tod von Mariotti, hat der unter den Militärangehörigen was ausgelöst?
Ah ja, klar, das war ein Schock. Ja, wieso haben die den umgebracht mit zwei LKWs, den Mercedes, ein Paket gemacht, zeitlich und eine Front.
Wobei man damals ja, glaube ich, noch dachte, es war ein Unfall, oder?
Ja, der erste Bericht von der WOPO, die haben gesagt, das Fahrzeug war in einer Zone, wo es nicht sein durfte und hat Verkehrsregeln nicht eingehalten. Also die Stasi, die waren da als Militärs verkleidet und zwei Fahrer von der Stasi haben das Fahrzeug, das war nicht ein Ziel, also die haben das gerammt und
aber
der erste LKW hat das Fahrzeug auf den zweiten gerammt, gestoßen.
Aber Sie haben ja damals als Information nicht gekriegt, dass das eine Stasi-Aktion war, sondern...
Noch, das war noch so ein bisschen vertuscht. Und das kam ja erst dann nach der Wende, wurden sämtliche Archive von der Stasi, hatte man Zugang und wurden veröffentlicht. Und da kam das wieder zum Vorschein. Die haben Dokumente gefunden, das war ein Auftrag. Ja.
Auch wenn man es damals noch nicht wusste, aber der Tod von Mariotti hat ja vermutlich trotzdem irgendwas ausgelöst unter den, können Sie sich da noch dran erinnern?
Die erste Meldung, ja, es klang wie ein Verkehrsunfall, aber dann nach und nach kamen da verschiedene unklare Punkte zu hoch und ja, das war ein Anschlag. Also.
Hat das nicht auch unsicher gemacht im Einsatz, so, also, dass man so dachte, sowas kann passieren?
Es gab Vorschriften, dann noch mehr Sicherheit im Korridor, wenn man nach Helmstedt wollte oder von Helmstedt nach Berlin. Achtung, wenn da was ist, mit der Polizei oder mit der NVA sich ruhig verhalten und russischen Offizier benachrichtigen und kein Eingriff. Also es war schon ein bisschen, musste man ein bisschen zurückschalten, ja, wie man sagt, um die Lage nicht zu verschärfen. Die war schon sehr gespannt und da muss man da wieder so Stabilität und Ruhe bewahren. Und
zu den Aufgaben der Alliierten in Berlin gehörte auch die Bewachung des Nazi-Kriegsverbrechers Rudolf Hess. Er war in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1987 saß er in einem alten Gefängnis im Stadtteil Spandau als sogenannter Häftling Nummer 7 ein. Bereits ab 1966 war er dort der einzige Insasse. Bei seiner Bewachung wechselten sich die vier alliierten Mächte monatsweise ab.
Rudolf Hess war inhaftiert in Spandau,
ja.
ein Gefangener. Ja.
Ja.
Und jeden Monat hatte ein Land die Verantwortung von dem Gefängnis. Das war ja Katastrophe. Ein Direktor, also wenn Frankreich die den Monat beginnt für die Bewahrung von Hess, ein Direktor, zwei, drei Küchenangestellte und dann die Sicherheit.
Die wurden extra dafür abgestellt?
Da waren sechs Miradors ringsherum in dem Gefängnis,
ja.
Und dann die Verwaltung, politische Verwaltung von dem Gefängnis.
Das heißt, es hat nicht gereicht, dass es Gefängnis war, sondern zusätzlich haben sich die Alliierten abgewechselt, dieses Gefängnis nochmal zu bewachen.
Da war ein Plan, also wir wurden von den Russen abgelöst.
Ja.
Also Ehrenkompanie und da standen wir da im Mirador.
Was bedeutet Mirador?
Mirador ist so ein Wachturm.
Ah, okay.
Wie an der Grenze mit den Wopos, so ein Wachturm.
Ja.
Und da ganz herum um die Mauer vom Gefängnis waren so Türme. Und da stand, an einem Turm stand ich da mit meinem Gewehr. Und da kam der Russe hoch an der Leiter, hat seine Waffe präsentiert, gegrüßt. Und dann bin ich runter und die Wachablösung zu Ende gebracht. Ja. Und dann vor der Kaserne war nochmal der ganze Trupp vis-à-vis, die Russen, die Franzosen. Und da haben wir uns zurückgezogen und die Russen haben dann alles übernommen. Die Verwaltung, die Küche, also die waren ein Monat unabhängig, ja, mit dem Hess.
Die Verwaltung dieses Gefängnisses?
Und, danach, die Russen wurden von den Engländern dann abgelöst. Und das war das Gleiche wieder.
Ja.
Ich habe es einmal gemacht, weil aus Neugier, ja, und wohl den Hess habe ich nicht gesehen, da war ja nur ein kleiner Hof und da war ja schon krank damals, 1983. Aber das war auch so ein Symbol, noch ein Nazi inhaftiert und die Russen wollen, die bestanden darauf, ja, dass die West-Berlin wollte ja schon längst das Ganze abreißen, war ja in einem Zustand, aber die Russen bestanden, dass bis zum Tod wird er bewacht, voilà. So war's.
Einfach um sicher zu gehen,
voilà.
Sicherlich auch eine symbolische Handlung, weil es ja die Siegermächte auch waren.
Genau, voilà. Und das war auch so ein Beispiel, was da Aufwand, Personalaufwand, und was das kostet jeden Monat für einen. Da war schon über 80 und krank, also da kann sterben. Ganz schnell. Also.
Dann hatten Sie ja doch eine sehr, ich sage es jetzt mal vorsichtig, abwechslungsreiche Tätigkeit.
Ja, man steht morgens auf, was passiert heute?
Ja.
Was kommt auf mich zu heute Morgen, also heute? Das ist keine Routine. Es war immer sehr, sehr reich. Ob es jetzt schlimme Ereignisse sind oder Zwischenfälle oder ganz kleine, also Kram.
Sie haben mir, glaube ich, mal erzählt, dass Sie auch bei der Suche nach einem vermissten französischen Militärangehörigen suchen.
Ja, das war ein Oberfeldwebel, der war in der Ausbildungskompanie, in der Kaserne, der hat Gendarmen ausgebildet.
Der war plötzlich verschwunden.
Und da kam nicht zum Dienst, also da hat der Leutnant in der Kompanie, um 8 Uhr, wo ist er? Um 14 Uhr, wo ist er? Fahren Sie mal nach Hause zu ihm. Da sind da Kollegen nach Hause gefahren. Die Wohnung ist niemand zu Hause, sein Auto ist auch nicht da. Und wir sind dann am anderen Morgen nach dem Kaffee, kurz nach 8, rief es an, ja, er ist spurlos verschwunden, in Uniform und sein Auto. Mhm. Habe ich gesagt, ja, was in Berlin damals gut war, man konnte ja nicht...
Man konnte nicht aus Berlin raus. Nicht,
also, dann habe ich gesagt, ja, da... Wir werden da schon sehen, wo haben wir Fahndung raus mit der Polizei. Und da waren so Jogger im Tegler Forst. Die haben das Fahrzeug gesehen, gemeldet. Dann sind wir hingefahren. Die Uniform war auf dem Rücksitz und das Auto war abgeschlossen. Also ist er hergekommen im Auto, aber dann, wo ist er hin? Dann hat mein Chef gesagt, ja, wir haben die Krankenhäuser schon alle benachrichtigt. Dann habe ich gesagt, ja, wenn wir so weitermachen, Krankenhäuser, dann können wir gleich die Morgue benachrichtigen, wo sie die Leichen sammeln, die Stelle. Naja, da haben die geschaut und hat einer zurückgerufen, ja, wir haben eine männliche Leiche, ein starker Mann, sportlich, mit Unterhose Marc Gilles, J-I-L, ist eine französische Marke. Dann haben wir gesagt, ja, das vermutlich ist er das. Dann hat der große Chef jemand hingeschickt, um ihn zu erkennen. Dann hat der Gerichtsarzt gesagt, anscheinend ist er gerammt worden von einem Zug. Und naja, bin ich in Tegel und den S-Bahnhof und hab den Fahrer aufgenommen. Dann hat er gesagt, ja, wir hatten eine Meldung, da ist jemand an den Schienen, ein Mann. Dann war er wieder weg, der Mann. Dann kam er wieder und da hat er gesagt, die Züge, die fuhren nur noch 30 oder geringe Geschwindigkeit. Und als er dann vorbeifuhr, hat er niemanden gesehen und dann plötzlich hat er sich unter den Zug geworfen.
Also war es ein Selbstmord?
Ja, ist... Ja, dann haben wir ermittelt, die Frauen, die Kinder, die waren ja in Frankreich zum Glück. Und hat der Oberst hat gesagt, ja, das, wenn wir jetzt einen Bericht machen und bestätigen einen Selbstmord, bekommt die Frau nicht viel von der Versicherung, minimal. Dann hat er gesagt, wir müssen da irgendwie, wie ein Unfall. Dann haben sie da 2-3 Tage, war es chaotisch. Dann hat der Chef, der Leutnant in der Kaserne, gesagt, okay, ich habe ihm den Befehl gegeben, er musste auf dem Gelände was nachprüfen. Wir wollten nächste Woche da Schießübungen machen. Dann hat er ihn dorthin geschickt. Und der Oberst hat da auch irgendwie, okay. Und dann ist es als Unfall, damit die Lebensversicherung voll rausbezahlt wird für die Frau und die Kinder. Mhm. Aber das war mein erster Selbstmord in der, also Jeanne-Marie.
Ja. Kommen wir noch mal ganz kurz zu Berlin.
Ja.
Sie haben erzählt mir mal, oder anders gefragt, wie war das alltägliche Leben? Die Angehörigen der Gendarmerie durften ja auch in die anderen Sektoren.
Ja.
Ja. Das heißt, Sie waren auch regelmäßig in Ost-Berlin?
Ja, ich bin fast jede Woche.
Ja.
Stadt Berlin war mein wie sagt man da, so Standort.
Ja. Stadt Berlin ist das Hotel gewesen.
Da war oben ein Panorama-Restaurant und da hat sich das gehäuft, da kannte ich einen Oberkellner.
Mhm.
Und da hat mir seine Telefonnummer gegeben. Mhm. Und wenn wir da Lust hatten, da was Besonderes zu essen, habe ich den angerufen. Kein Problem, Alleingang. Einen Tisch reserviert. Und in den 4 Jahren niemals ein Kartenmenü gesehen. Wir haben immer auf Befehlung gegessen.
Das heißt, Sie haben den angerufen, der hat für Sie gekocht?
Das Hotel hat dann, an anderen Tischen haben sie da die Karten verteilt und jeder hat da sein Menü gewählt. Wir haben immer auf Empfehlung, also was es gibt. Es gab ja nicht alles jeden Tag. Und dann hat er uns gesagt, ja, heute kann ich Ihnen das empfehlen. Top. Es fing immer an mit Kaviar.
Okay. Und wie haben Sie bezahlt?
Halb und halb.
Halb Ostmark, halb Westgeld.
Also, ich habe den Krimsekt Er hat gesagt, wenn Sie französischen Champagner wollen, müssen Sie Devisen. Dann habe ich gesagt, ja, ich will auch mal den Krimsekt kosten, aber den zahle ich in Ostmark, kein Problem. Und der Krimsekt, also.
Das heißt, es war für die Angehörigen der französischen Militärpolizei auch sehr, sehr billig, im Osten gut zu essen dann, ja? Und also, das haben sie auch genutzt.
Wie damals, bei den Ostdeutschen war es ja auch so, wer Geld hat, man hat es ja gesehen, die Politiker, der Honi und die ganze Truppe, Milke, und denen geht's gut, die haben gelebt wie im Westen. Und der arme Arbeiter, ja, der muss da Schlange stehen für ein Kilo Mandarinen. Oder ich habe mich am Anfang gesagt, was stehen die da? Da gibt es was Besonderes, ein Angebot. Und da habe ich mich auch angestellt. Da stand da für Orangen. Und,
also das haben Sie schon auch wahrgenommen, den Unterschied zwischen West-Berlin und Ost-Berlin?
Die Ostwirtschaft, wenn man das so bezeichnen kann, und die Westwirtschaft, das war wie Tag und Nacht. Also ich bin da in verschiedenen Geschäften. Ich hatte da auch so einen Fischladen, und die Verkäuferin, die kannte mich dann auch. Da musste ich manchmal 3-4 Mal am Nachmittag mal was kaufen. Ich konnte nicht auf einmal, das war zu viel und zu sichtbar. Dann hat sie gesagt, können Sie in einer Stunde wiederkommen? Ich lege in 3 Dosen bereit. Ich habe immer Kaviar gekauft und geräucherter Aal.
Ja, das gab es in der DDR nicht ohne weiteres zu kaufen.
Und auch Ostmark bezahlt, das war ja günstig. Und ich habe mal ein Smoking gekauft im Osten mit einer Tschapka. Die Tschapka ist sibirischer Fuchs. Tschapka für Spottpreis, also. Und das Smoking, halber Preis, Tarif in Frankreich.
Sie konnten sich als französischer Militärangehöriger in Ostberlin halbwegs frei bewegen, aber Sie hatten bestimmt auch irgendwelche Regeln einzuhalten, also, oder?
Ich habe mich immer frei bewegt, aber hatte immer jemand hinter mir.
Ja, okay, Sie wurden beobachtet.
Wir wurden verfolgt und ich bin 2-3 Mal war ich am Stadion Dynamo Ostberlin. Und da war das Auto kaum abgestellt, waren sie da schon da, die Spitzel. Also.
Stimmt das, dass Sie als in Ihrer Funktion, Sie durften ja nicht kontrolliert werden? Das heißt also, Sie hätten auch schmuggeln können oder Sie hätten Menschen mit rausschmuggeln können? Also man durfte sie nicht kontrollieren, oder wie war das?
Nein, die am der Friedrichstraße, also ja. Wenn man da rüber oder zurück...
Am Grenzübergang.
Die durften das Auto nicht kontrollieren. Nur jeder Passagier hat seinen Ausweis an die Scheibe und das war's. Ich kannte einen Zöllner, einen Amerikaner, einen Schwarzer, der hat... Jugendliche rübergebracht vom Osten.
Also die sind dann geflohen?
Ja, da hat sie einen Koffer und sind dann über die Grenze und kamen dann in West-Berlin. Und habe ich gesagt, sowas hätte ich auch, möglich wäre es, aber das Risiko, da bin ich reif, fliege ich. Retour Paris.
Also das war innerhalb Ihrer Einheit auch verboten, sowas zu machen?
Strengstens verboten.
1984 endete Leingangs Dienstzeit in Deutschland. Bis dahin hatte er sich immer akribisch an alle Vorschriften gehalten. Nun jedoch machte er eine Ausnahme. Bei seiner letzten dienstlichen Tour von Berlin nach Helmstedt unterbrach er seine Fahrt und wich sogar von der Strecke ab. Sein Ziel? Potsdam.
Ich habe so vieles gelesen, gesehen über das Schloss Sanssouci, Friedrich. Und da waren immer französische Schriftsteller. Voltaire war ja ein Freund von dem. Und da habe ich gesagt, da muss ich mal reinschauen.
Sie hätten das aber offiziell nicht gedurft?
Nein, auf eigenes Risiko, ja. Und habe ich dem gesagt, hör mal.
Wem haben Sie das gesagt?
Dem Kollegen in Marienborn, am Checkpoint Alpha.
Ja.
Dann habe ich gesagt, das ist meine letzte Reise.
Ja.
Mein Auto ist voll beladen. Aber ich muss da in Potsdam so 2 Stunden. Und dann habe ich gesagt, wenn es Komplikationen gibt, melde ich mich.
Und das heißt, Sie haben gesagt, ich komme 2 Stunden später in Marienborn an oder in Helmstedt an.
Der hat dann gewusst, dass ich, und so war es auch, 2 Stunden und 20 Minuten. Also, aber da wusste Bescheid. Dann habe ich gesagt, es war schön interessant, schöne Bilder gemacht. Und,
das heißt, Sie haben den Korridor an Ihrem letzten Diensttag verlassen?
Am frühen Nachmittag um 13 Uhr bis so 15 Uhr war ich in Potsdam am Schloss, an der Windmühle.
Ja. Wie bewerten Sie aus heutiger Perspektive Ihren Einsatz damals? Also ist das für Sie schon auch so, an der Front des Kalten Krieges gewesen zu sein, wenn man so will?
Also ein Kollege, den ich mal kürzlich getroffen habe, der hat gesagt, es ist merkwürdig, dass die Leute, die in Berlin waren damals, wir hatten keine besondere Auszeichnung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege 2 Wochen in Afghanistan ist oder in Syrien, er bekommt eine Medaille, ein Diplom und in Berlin, egal wie lange, gibt es nicht.
Sind Sie stolz darauf, auf diese Zeit?
Oh, die letzte Reise am Bravo in Wannsee, da schon durch. Geweint wie ein Kind.
Ja.
Das, weil es jetzt, was so schön war, ist, wie man so sagt, die schönen Sachen haben immer ein Ende, aber da war es brutal. Ja? Und ehemalige Kollegen, die haben mir gesagt, jeder, der in Berlin war, fast jeder, der in Berlin war, wenn sie zurück müssen, kommt, weinen sie. Also.
Das war, als das grüne Band noch grau war. Grenzgeschichten. Eine Podcast-Reihe, herausgegeben vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. Autorin Ines Godatzka, Redaktion Christine von Bose und Ines Godatzka. Produktion Hard Worker Studios im Lichthaus Halle Saale. Produktionsleitung, Schnitt und Ton Julian Buch. Komposition und Piano des Titeltracks Frieden Julia Buch. Sprecher Peter Godatzka. Die Podcast-Reihe ist Teil des Projekts Erinnerungskultur und Engagement am Grünen Band, das aus Mitteln der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird. Die Interviews mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen entstanden mit finanzieller Unterstützung des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die verwendeten O-Töne von Personen der Zeitgeschichte hat das Bundesarchiv Berlin zur Verfügung gestellt. Alle Quellen wurden nach bestem Gewissen geprüft und gekennzeichnet. Bei berechtigten Ansprüchen am in diesem Podcast veröffentlichten Material wird gebeten, sich an die Herausgeber zu wenden. Die in den Shownotes beigefügten Fotos haben die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus ihren Privatarchiven zur Verfügung gestellt.